del ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, hallo ihr Lieben, mein Name ist nach wie vor Thomas Rettig. Am Geschlecht hat sich auch nichts geändert. Bei mir heute zu Gast Carsten Kiene. Deine Lebenspartnerin, die Manuela, die einen eigenen Namen hat, das hast du ganz süß gesagt. Du, der hat einen eigenen Namen. Also einen anderen Nachnamen, ne, als du.
Das ist Wahnsinn, oder?
Ja, ja, das ist echt schon Wahnsinn, wie ihr das so macht. Und ja, ich begrüße euch. Begrüße natürlich auch, wir haben heute wieder einen Musiker bei uns im Studio. Muss ich den Namen jetzt mal, also der Andreas Mikolajczyk, Musiker bei der Lesebühne Kreis mit Berg, Volksbühne Kahlenberg in Halle. Ist das richtig, Anni? Ja, schön. Schön, dass du heute da bist, dass du uns auch unterstützt. Schönen Dank auch ans Team. Ohne euch würde das hier überhaupt nicht funktionieren. Ja, der Winter ist fast vorbei. Wir gehen Richtung Frühling. Und die letzte Sendung, die wir gemacht haben, da ging es ja, sagen wir schon, was kann man tun in den tristen, trüben Monaten. Dann war ja kurz vorher auch noch der Weltsuizidpräventionstag. Ja, das haben wir ja immer wieder im Winter in diesen grauen, trüben Tagen. Ich selbst verziehe mich ja jetzt immer Richtung Süden.
Ja, Südharz.
Südharz, meinst du jetzt Südharz? Genau. Stückchen weiter. Stückchen weiter. Weil ich halt einfach auch eine Herbst- und Winterdepression habe und jetzt schon 4 Jahre nicht in der Klinik war. Das ist auch gut. Und merke, ich bin seit 1,5, 2 Wochen hier und dieses trübe Wetter, was die letzten Tage war, tat mir nicht so gut. Aber heute haben wir Sonne bestellt, es soll bergauf gehen. Ne, man sieht schon die ersten Schneeglöckchen, die Krokusse. Wie sieht es im Harz aus?
Ah, wir haben ein gutes Wetter, aber welches Wetter ist nicht gut, wenn wir die richtige Kleidung haben? Das Gras kommt, die Heilkräuter kommen und einige von diesen Kräutern möchte ich euch natürlich heute vorstellen. Denn jede Jahreszeit hat ganz besondere Kräuter, die wir essen, mit denen wir heilen können. Oder die uns einfach helfen, eine wunderbare Laune zu bekommen, ja, wenn man ansonsten eher an Winterdepressionen nagt. Ja, aber dazu später mehr.
Ja. Ja, wie du schon gesagt hast, das Gras wächst. Ab 1.4. ist ja auch legal. Du meinst wahrscheinlich ein anderes Gras. Das Ostergras ist natürlich. Ja, dieses Jahr auch sehr zeitig. Ostern und ja, über einen sehr guten Freund von mir, dem Markus, bin ich an euch gekommen. Sagenhafter Harz. Sehr umfangreich, die Seiten, habe ich beim Durchforsten festgestellt. Haben wir vorhin auch kurz drüber gesprochen. Also ihr macht sehr viel, alle beide. Und ja, weiß gar nicht, ob die 2 Stunden heute reichen. Werden wir schauen. Aber ich habe ja gerade schon noch ein Gespräch geführt. Vielleicht machen wir da noch mal weiterführend irgendwann mal noch eine andere Sendung, ja, weil das geht ja doch sehr, sehr tief. Und ich bin ja nicht unbedingt der Verfechter von Tabletten, sicherlich in der Akutphase. Das kann ich immer wieder sagen. Und gewisse Sachen bedarf es Medizin, moderne Medizin, aber man kann natürlich auch, wie ihr das jeden Tag praktiziert, sicherlich auch gewisse Dinge vorbeugen, gewisse Dinge umlenken. Ja, und sagenhafter Harz, ich finde das spannend. Ich selber früher als Kind war auch sehr viel im Harz. Ich meine, bei uns ist das ja ideal, ja, 50 Kilometer ist man da. Ja,
du warst immer begeistert?
Ich war nicht immer begeistert mit 7 Jahren, als ich dann 25 Kilometer hin und 25 Kilometer zurück durch den Neuschnee musste mit verkehrt gewachsenen Skiern. Da macht es dann keinen Spaß. Aber der Harz ist schön. Wunderschön war er.
Ist er immer noch?
Ist er immer noch. Ja, ist er. Was mich so ein bisschen jetzt so stört, ärgert, ist halt einfach diese ganzen kahlen Stellen dort. Wie geht ihr damit im Harz um, ja, also im Oberharz?
Wenn du einfach mal genauer hinschauen würdest und du einfach abseits von dem Weg gehst, einen Meter weiter neben dem Weg, was meinst du, was da alles wächst? Was da an gesundem Mischwald imstande ist zu kommen, wenn die Harvester nicht reingefahren wären und den Boden uns plattgedrückt hätten? Da wachsen Birken, Kiefern, Ebereschen. Also eigentlich kommt auch ohne das Aufforsten früher oder später ein gesunder Mischwald nach.
Ja. Und trotz, dass es Harz heißt, was ja wahrscheinlich von einem Nadelbaum stammt, weil ein Nadelbaum ja Harz produziert, kann ich mich noch an meine Schulzeit erinnern. Es wurde schon aber auch teilweise der Harz als Mischwald bezeichnet. Und ich habe die Tage einen Bericht gesehen über Rumänien, ja, was die so für bunte Bäume hatten, ja, und da sagte ich so zu meiner Mutter, die ich auch grüße, die Hanna, ne, die heute mal keine Buchvorstellung macht, weil du so viele Bücher mit hast und die heute mal selber einen Teil vorstellst, sag ich, kannst du dich daran noch erinnern, dass so sah der Harz früher aus, ja? Und ich war wirklich sehr viel. Wir waren sehr viel im Harz, entweder mit meinen Großeltern, mit meinen Eltern, an verschiedenen Orten. Und ich habe dort sehr viel gelernt. Ja, also über Wald, über Tiere, Pilze. Und
Kräuter auch?
Kräuter nicht. Damals war das, weiß gar nicht. Kräuter, nee. Also mit Kräuter habe ich eigentlich erst so seit ein paar Jahren zu tun, wo ich für mich auch nach Alternativen suche. Was kann man als Alternative zu sich nehmen? Aber vorher so mit Kräutern, also Küchenkräuter ja, weil ich koche für mein Leben gerne. Und aber so Kräuter sammeln, nein. Also wir hatten Verwandte in Hintereisenach. Das war ja schon ein Sperrgebiet. Da sind wir sehr viel in den Wald gegangen, Pilze sammeln, weil ne, das ist ja da ideal gewesen. Aber Kräuter nicht. Ich finde das total spannend. Ich finde das total interessant. Ich kann mir keine Kräuter merken, außer die. nee, also wenn ich da so durchgehe, also durch den Wald, das scheint für mich nicht so. Da brauche ich immer Hilfe.
Ja, aber das sind halt alles grüne Blätter.
Ja, aber es gibt jetzt so eine schöne App, die hat immer jemand empfohlen. Ja, das wird immer besser. Ne? Wir haben übrigens Minze heute hier drin.
Habe ich schon bewundert.
Ja.
Und ich vermute mal, nach dem heutigen Abend wirst du dir zumindest 1-2 Kräuter besser merken können, weil wir uns die Dinge merken mit guten Geschichten. Ne? Genau. Das heißt, wenn wir in die Schulen gehen, nur kurz einen Vorflug zu dem, was heute noch kommt, dann gehen wir mit den Kindern in den Wald als Biologie-Unterrichtsergänzung. Und wir erzählen denen nicht die Fakten und die Mineral- und Inhaltsstoffe, wir erzählen den Kindern nur Geschichten. Und über die Geschichten merken wir uns das Wissen. Das heißt, wenn du dir heute Abend eins meiner Bücher mitnimmst und eine Kräutergeschichte liest, dann merkst du dir über die Geschichte die Heilanwendung und Heilwirkung des Krautes. Und so hat man damals gelernt. Und das ist das, was uns an diesen Sagen und Märchen gerade vom Harz fasziniert.
Ja klar, eine Geschichte merkt man sich besser oder Märchen oder eine Sage, da merkt man sich schon so den Background, was ist eigentlich, was eigentlich dahinter steckt. 2 Sachen wollte ich noch zum Harz sagen. Mein Opa war ja früher Kraftfahrer und er hat mich immer aus dem Kindergarten abgeholt und ich durfte dann immer mit so in Harz fahren oder sonst irgendwo hin. Ne? Und dann kriegte der irgendwann seinen nagelneuen Wolga. Nicht mehr den runden, sondern den eckigen. Ja? Und wir fuhren dann so durch Ermsleben, den Berg hinten hoch. Ne? Und oben überholt uns ein Trabant. Und ich mit meinen 4, 5 Jahren voll geschockt. Opa, Opa. Und mein Opa so, ja, was ist los, Junge? Sagt, ich hatte gerade einen Trabi überholt. Dann sagt er, Junge, solange mich kein Fahrrad überholt, mache ich alles richtig. Und ich fahre jetzt einmal die Woche nach Thale in die Therme, weil mir das einfach sehr gut tut, von der Kulisse her, von der Luft her, die Bode, Sauna, Wellness, das ist einfach wunderbar.
Wir wollen keine Schleichwerbung machen, aber das ist wirklich sagenhaft, ja?
Das kommuniziere ich auch. Man kann ja, ich sage ja nur, dass das für mich so ein sowas ist, was ihr wahrscheinlich, was ihr so tagtäglich erlebt. So,
ja, wir gehen jeden Tag in die Sauna und liegen
nur auf der faulen Haut. Nein, jetzt. Man kann ja auch in der Sauna, man kann ja aufgießen. Ne? Man muss ja in der Sauna nicht auf der faulen Haut
liegen.
Genau,
schön mit Kräutern.
Ja, ein paar Kräuter rein. Nein, also ich sag mal so dieses Wow-Effekt, ich habe mir auch ein paar Videos von euch angeschaut, da kommen wir später aber noch dazu. Und heute, wenn ich dorthin fahre, fahre ich nicht die Schnellstraße, sondern immer die Landstraße und freue mich an den Berg immer. Ja. Das ist so manifestiert, so von Kind her. Ja. Und meine Großeltern sind früher mit dem Klapprad von Bernburg nach Harzgerode gefahren, haben da eine Bockwurst gegessen, mein Opa ein Bier, Oma eine Brause und dann wieder zurückgefahren. Respekt, ne? Das sind 50 hin, 50 zurück, das ist schon...
Das muss man wollen.
Das muss man wollen und kein Auto haben. Ne? Aber mal gucken, wo die Reise hier so hingeht. Ja, wie gesagt, wir freuen uns, dass der Frühling kommt. Sicherlich kann man Kleidung anziehen, die passend ist, aber trotzdem irgendwie dieses Trübe, das ist so... nicht meins. Und ich weiß, es von vielen Menschen ist nicht ihrs. Aber wenn da so ein Märchen, Sagenerzähler, Erzählerin dabei ist, macht das mit Sicherheit wesentlich mehr Spaß.
Ja, definitiv.
Kann ich mir so vorstellen. Weil manchmal braucht es ja halt einfach, gerade wenn man nicht so viel Elan hat vielleicht in dieser Jahreszeit, braucht es jemand, der einfach das mit ein bisschen Witz und Charme so... Mhm. wie ich euch jetzt kennengelernt habe, glaube ich, ihr kriegt das sehr gut.
Das ist, ich glaube, vornehmlich freilich die Sonne. Ich gebe dir vollkommen recht. Ja? In lichteren Gegenden oder in lichteren Zeiten ist unser Gemüt einfach grundsätzlich heller. Aber was wir machen, wir gehen das ganze Jahr durch, jede Woche Dienstag gehen wir wandern mit den Klinikgästen der Paracelsus-Klinik. Und da sind... wirklich schwere Krankheiten im Rücken dieser Klienten oder Patienten. Und was ich mit denen mache, wir gehen einfach nur spazieren. Wir gehen 2 Stunden am schönsten Arsch der Welt in Barzederode spazieren. Und ich erzähle bloß Geschichten. Und die Leute, die werden von ihrer Krankheit herausgehoben, von ihrem Alltag herausgehoben und lachen einfach mal wieder.
Da ist doch
träumen sich in alte Zeiten und kommen nach 2 Stunden wieder in die Klinik und sagen, Carsten, das mit dir, das war die beste Therapie, weil wir einfach mal wieder von Herzen gelacht haben. Und das ist genau die Sonne, die wir manchmal im Gemüt brauchen, ja? Die es vielleicht jetzt gerade nicht gibt.
Ja, das ist auch Onkologie dort, ne?
Ja, genau.
Nee, ein Freund von mir hatte das, der ist leider letztes Jahr verstorben. Der war auch dort und der hatte mir da auch von einer Wanderung erzählt. Ach. Ja, ja, und... ja, und dieses Lachen, ja, das ist, auch wenn uns manchmal nicht zum Lachen ist, ja, Lachen ist so gesund und dann noch eine Geschichte dazu zu hören und Wald hat ja so viel zu bieten. Wald, wie bist du da eigentlich drauf gekommen? Du hast ja ursprünglich Pädagogik?
Genau, ich habe Sozialpädagogik studiert und da hatte ich einen genialen Professor. Und der Professor hat gesagt, Carsten, was ihr hier lernt, hat im Grunde nicht viel mit Pädagogik zu tun. Ich darf das jetzt sagen, weil er ist verrentet. Der sagte, was wir hier machen, ist zu gucken, wie kommt ihr wieder zu eurer Kraft, wenn ihr nach dem Klientel mal überhaupt gar nicht mehr leuchtet. Das heißt, wir haben in der Uni ganz, ganz viel gelernt über Meditation, über Reiki, über die Kraft unseres Geistes und vor allen Dingen über Kraftorte. Das heißt, wir haben quasi im Hauptstudium meditiert und den Rest haben wir uns selbst erschlossen. Also einfach Techniken gelernt, wie wir es schaffen, nach tristen Tagen oder intristen Tagen wieder selber in guter Laune zu bleiben.
Ist das dann Resilienz?
Wir würden das heute Resilienz nennen.
Okay.
Übrigens das, was schon Paracelsus vor 500 Jahren angesprochen hat Und zwar nannte der das Humores. Und den Humor haben wir ja gerade angesprochen. Ja, das heißt, ich bin aus Lüneburg. Ich habe lange Zeit in Lüneburg gewohnt. Wunderschöne Stadt.
Bist du aus Lüneburg oder nee, hast du da gewohnt?
Nee, ich komme aus dem Harz. Ja. Aber wir haben in Barzenrode halt keine Uni. Also
wie?
Noch nicht.
Ja. Noch nie.
Deswegen bin ich nach Lüneburg gezogen. Eine wunderschöne Stadt, aber dann irgendwann mal wieder zurückgekommen. Und dann habe ich genau das erlebt, was du gerade beschrieben hast. Ich habe die Berge wieder neu gesehen.
Ja.
Und ich fahre jeden Tag durch meinen Harz, ich sage einfach mal mein Harz, und ich freue mich an jedem Hügel und jedem alten Baum. Ja? Mhm. Und habe dann quasi mit neuem Blick nach der Uni Kraftorte gesucht. Das heißt, ich bin durch den Harz gefahren und habe besondere Orte gesucht. Und da hatte ich einen Aha-Moment. Mhm. Ich habe irgendwann mal eine Sache mitbekommen, und zwar, dass man an all den Kraftorten auch Sagen erzählt. Das heißt, ich habe irgendwann mal den Umkehrschluss gemacht, wenn es an jedem Kraftort alte Geschichten gibt, die dort erzählt werden, dann schaue ich mir doch einfach mal die alten Geschichten an und gucke, von welchen Orten die erzählen. Das heißt, spätestens da begann meine Liebe für Sagen und Märchen. Auch von meiner Großmutter, keine Frage. Aber ich habe plötzlich alte Sagenbücher, 200 Jahre alte Bücher durchforstet, nach der Frage, von welchen Orten erzählen die Geschichten, die dann aufzusuchen. Und wir haben Erstaunliches gefunden. Mhm. Also einige von den Bildern, von denen ich dir erzähle, haben wir die Bilder mitgebracht. Und es ist unglaublich, dass wir im Harz vorchristliche Heiligtümer haben, die noch heute absolut wohltuend auf die Gesundheit wirken.
Mhm. Habe ich zwei Fragen. Ja, was spannend. Ist der Unterschied zwischen einem Märchen und einer Sage? Also ich weiß es wirklich nicht.
Ja, du gehst das ganz schön weit schon ins Programm.
Ganz kurz, ja. Halt, einfach für mich.
Ja, ist ganz, ganz einfach erklärt eigentlich.
Erstmal ganz kurz für mich jetzt.
Genau. Verständnisfrage. Ein Märchen hat eine immer gleiche Erzählstruktur.
Ja.
Ein Märchen geht immer gut aus. Und es ist überhaupt nicht lokalisiert. Das heißt, in den Märchen hörst du immer Floskeln wie es war einmal vor vielen, vielen tausend Jahren und dort stand ein großes Schloss und dort war ein Königspaar. Ja? Also die beginnen immer gleich. Mhm. Und nach diesem grandiosen Start, oftmals problematischen Start, das gibt es auch, hat der Held, der oftmals ein Mensch ist, wie du und ich, vielleicht sogar ein Kind oder ein Jugendlicher, direkt Herausforderungen zu meistern. Das heißt, anhand des Märchens merkt das Kind, dem wir Märchen erzählen, sofort, Herausforderungen scheinen zum Leben dazugehören. Mhm. Die scheinen dazuzugehören, aber der Held meistert sie immer. Ja? Am Ende wird alles gut. Das heißt, durch ein Märchen lernen wir Urvertrauen. Das ist also eigentlich das, was Albert Einstein sagte, wenn du kluge Kinder haben möchtest, erzähle ihnen Märchen. Wenn die noch viel klüger werden sollen, erzähle denen noch mehr Märchen. Und der Hirnforscher Gerald Hüther sagt, Märchen sind Doping für Kinderhirne. Weil einfach Kinder lernen, Probleme gehören dazu, sie sind lösbar, wenn ich sie angehe und am Ende wird alles gut. Mhm. Das ist in den Sagen teilweise ganz anders.
Okay.
Die Sagen sind immer lokalisiert, so wir drehen hier gerade ja in Merseburg. Und hier ganz spannende Sagen vom Merseburger Dom, die weiß Gott nicht alle gut ausgehen. Mhm. Da erzählt man von Hexenverbrennung. Also da nehmen die Sagen tatsächlich geschichtliche Ereignisse in den Blick und führen uns über das Geschichtswissen auch schon mal in spannende Momente, wo wir feststellen müssen, gut, dass wir jetzt leben. Mhm. Gut, dass wir jetzt sagen können, manchmal sogar im Fernsehen sagen können, was wir meinen und was wir wollen. Und wahrscheinlich morgen trotzdem noch leben.
Ja.
Also Sagen sind lokalisiert, Märchen sind es nicht. Märchen gehen gut aus, Sagen nicht immer.
Nicht immer. Dankeschön. Das war jetzt wirklich so eine Verständnisfrage von einem Profi bekommen. Weil ich wusste es jetzt wirklich nicht, was da jetzt so konkret die Sache ist. Du hast gerade Kraftorte angesprochen. Ich glaube, viele Menschen können sich gar nicht vorstellen, was ist jetzt ein Kraftort? Mhm. Ne, Kraftstudio, Kraftstudio kennt jeder. Ja, was weiß ich, Kraftstoff. Ne? Mhm. Aber was ist jetzt ein Kraftort? Mhm.
Du hast gerade gesagt oder hast vorhin erwähnt, dass du in der dunklen Zeit ganz gerne verreist, fliehst, ja, aus dem dunklen Deutschland. Wo fährst du hin?
Auf die Kanarischen Inseln.
Warum fährst du dahin?
Einfach, also ich fahre auf eine Insel, die ein sehr magischer Kraftort ist. Mhm. Das ist La Gomera. Das ist eine Vulkaninsel mit schwarzem Sand. Mhm. Und dieser Sand ist auch magnetisch. Ja. Spannend. Habe ich nicht geglaubt. Mhm. Also man kennt das ja, wenn man hier so an diesen weißen Strand schaut, dann glitzert das immer so. Das sind ja auch Kristalle. Ja? Und dort glitzert das auch in diesem schwarzen Sand. Und sagt jemand, ja, das ist magnetisch. Ich sage, ja, nee, klar. ist schon klar, magnetischer Sand, ja. Und ich habe auch mal mein Zigarettenpapier, da ist immer so ein kleines Magnet dran. Und dann habe ich das dran gehalten und da pappt der Sand dran. Ist wirklich magnetisch.
Das heißt, ich fasse kurz mal zusammen, du fährst dahin, weil es dir dort gut geht.
Ja.
Und weil dieser Ort eine besondere Ausstrahlung hat.
Ja.
Genau. Und diese Orte, die gibt es hier auch. Das heißt, unsere Vorfahren waren noch viel, viel feinfühliger für das, was ein Ort macht, wie der unsere Energie zu heben imstande ist. Oftmals fehlt uns diese Fähigkeit heute, zumindest zum Teil, aber jeder von uns weiß, dieser Ort, der hat eine besonders gute Energie, da fühle ich mich wohl. Vielleicht ist es der Weitblick oder es ist ein besonderer Baum, unter dem ich sitze. Vielleicht ist es auch ein Ort, der mich in die Kindheit entführt. All das sind im Grunde genommen Orte mit einer besonderen Kraft. Aber unsere Vorfahren hatten da noch einen viel, viel tieferen Blick. Du musst dir vorstellen, wenn unsere Vorfahren durch die Natur gegangen sind, haben sie gemerkt, dass gewisse Plätze eine solche Ausstrahlung haben, dass der Ort ganz belebend wirkt. Dass Kranke dort zu neuer Energie finden, dass der Geist dort ganz klar wird. Andere Orte, die gute Visionen machen. Und diese Orte wurden oftmals systematisch benutzt. Das heißt, selbst vor dem Christentum gab es an der heiligen Quelle, an dem heiligen Baum oder an einem bestimmten Felsen eine Art, wir würden es heute Priesterkaste nennen, die dort regelmäßig hinkam, um Heilungszauber zu vollziehen. Ja, wir sind in Merseburg, die Merseburger Zaubersprüche ist ein Teil von diesem Zauber, der an ganz bestimmten Orten zu ganz bestimmten Jahreszeiten vollzogen wurde. Mhm. Und dann kam die Kirche und fand das ganz praktisch. Denn wenn die Menschen da ohnehin hinkommen zu diesen Orten, dann wäre das doch total genial, wenn wir an diese Orte eine Kirche bauen oder eine Burg. Und so hat ein König, den wir eigentlich alle kennen, Heinrich der Erste, der erste deutsche König, von dem die Ottonen dann stammen, die deutsche Kaiserdynastie, der hat in seiner Burgenverordnung geschrieben, baut die Burgen, Kirche und Klöster, baut die Kirchen und Klöster dorthin, wo die Heiden ohnehin zum Beten und dorthin kommen, um ihre Götter anzuhimmeln, diesen Göttern zu opfern. Und jetzt, ist das nicht spannend, wenn an dem alten Kraftplatz der Vorfahren plötzlich eine Kirche steht und unsere Vorfahren die Opfergaben nicht mehr in den Wald bringen, sondern vor den Altar der Kirche? Ja, das ist doch etwas unglaublich Praktisches. Und das hat sich die Kirche, sagen wir mal, in einer guten Absicht, nennen wir es einfach mal so. Der hat sich diese Idee, der hat sich bedient und damit ist auch damit die Kirche zu einem Großkonzern aufgestiegen. Natürlich, wir sagen immer in allerbester Absicht für Wohl, Leib, Seele und Geist. Ja, freilich, selbstverständlich. Aber die Kraftorte gibt es heute noch in Mutter Natur. Und jeder von euch, ganz gleich, ob ihr im Harz seid, bei mir oder in Merseburg hier, diese Kraftorte gibt es überall. Schaut euch einfach mal so ein altes Sagenbuch an, schlagt das willkürlich auf und besucht dann den Platz, von dem die Sage erzählt. Hammer.
Sehr interessant, sehr spannend. Ich muss mal gucken, wo überall so die kleinen Kirchen stehen. Also auf den Kanarischen Inseln hast du das ja auch. Da hast du überall kleine Eremitas. Mhm. Ja, spannend. Mhm. Sehr, sehr interessant. Was macht diesen Ort aus? Muss es da bestimmte Dinge geben wie Stein, Baum, Sonne zu einer gewissen Tageszeit, um da das auszuschöpfen, oder empfindet das jeder anders und geht da zu einem anderen Zeitpunkt hin?
Das ist ganz unterschiedlich. Als allererstes sagt natürlich auch nicht jeder Mensch jeder Ort zu.
Ja, das ist schon klar.
Genau, manche Orte sind von Geomanten erspürbar oder quasi mit Wasserdecktoren, ja, und diesen wunderbaren Wasserfindungsgeräten suchbar über Wasserstrahlung. Manche Orte sind alleine Kraftorte durch den Weitblick, den du dort genießen kannst. Oder einfach durch die Quelle. Allein die Naturelemente machen unter Umständen einen Kraftort aus. Also so wurden zum Beispiel immer Quellen verehrt, weil Quellen gewissermaßen übergangsreiche sind. Mhm. Ja. Frau Holle ist ein wunderbares Märchen. Ja. Ja. Wir springen in den Brunnen, landen in der Anderswelt. Ja. Und so wurden an Quellen, im Harz ist es zum Beispiel die Ruhmequelle, auch immer geopfert, um sich den Göttern nahe zu fühlen. Mhm. Also man kann es gar nicht genau sagen, was macht einen Kraftort zu einem Kraftort, weil die Qualität ganz unterschiedlich ist.
Man wird es spüren.
Du wirst es spüren, was der richtige Ort für dich ist.
Also ich zum Beispiel gehe gerne zum Sonnenaufgang auf die Teufelsmauer.
Welches Stück denn?
Zwischen Neinstedt und Wettersleben. Man streitet sich ja, der
Königstein.
wem das gehört. Mhm. Und als ich 2009 das erste Mal in der Klinik war, habe ich immer von der Klinik aus die Teufelsmauer gesehen. Da habe ich gedacht, wenn ich hier fit bin, gehe ich da hoch und höre, damals kam Sky in Sentra, also Berlin Calling, ne, von Paul Kalkbrenner, das will ich da oben hören und tanzen. Und als es dann soweit war, bin ich da hoch und habe dort oben getanzt, wunderschön. Mhm. Heute gehe ich mit der Handpendler hoch. Das ist halt diese Bewegung.
Ja.
Diese frische Luft, es ist noch ruhig, die Sonne geht langsam auf, hinten am Horizont. Und das ist so ein Kraftort. Ich bin auch sehr viel heutzutage noch mit meinem Bus unterwegs im Harz. Meine Mutter hat das nie so wirklich verstanden. Und dann sind wir mal dort unten, ist da dieses Café von der Klinik dort. Mhm. Ne? Und hinten gehst du über diese Brücke, ne, über die Bode. Und dann gehst du doch diesen Weg nach vorne zu diesem großen Parkplatz, wo man jetzt Parkgebühren bezahlen muss. Und wir gehen da so durch und es ist ja alles da so zugewachsen. Mhm. Und auf einmal sagte meine Mutter, jetzt verstehe ich, warum du hier immer so gerne herfährst. Mhm. Ja? Und das ist so, das spürt man. Mhm. Ja? Also, und das erste Mal so wirklich, habe ich es wirklich auf Gomera gespürt, da war ich echt kaputt. Ich bin an dem Felsen lang. Da sind ja nochmal ganz andere Winde und dies und jenes. Deswegen fragte ich, ob das jetzt bestimmt, aber ich glaube, es führt, wie du schon sagtest, jeder für sich selber, ist das jetzt meins? Mhm. Und deswegen, unsere Sendung heißt ja auch Individuum. Wir sind alle individuell. Mhm. Und ich glaube, das ist das Schöne dran.
Ja, definitiv. Ich muss es vielleicht noch ein bisschen ergänzen. Ja. Es gibt zwei verschiedene Arten von Kraftorten, die uns wirklich bewegen können. Einerseits, und das ist der wirklich entspanntere Weg, suchen wir die Kraftplätze auf, die wir mögen. Das heißt, du gehst zum Beispiel zur Teufelsmauer, weil du merkst, dieser Platz, der ist magisch, der tut dir gut, der bewegt dich zutiefst in deinem Inneren. Mhm. Und du kommst gestärkt von diesem Ort wieder nach Hause. Mhm. Das ist der eine Weg. Den Kraftplatz zu wählen, der uns gut tut. Mhm. Der andere Weg ist genau den Kraftplatz zu wählen, der uns zutiefst bewegt, aber in einer anderen Art und Weise. Das heißt, der uns eventuell sogar Angst macht, der uns in Traurigkeit taucht oder der unsere Aggression schürt. Denn dann kommen wir ganz, ganz schnell an unsere Themen. Mhm. Und wenn wir diese Themen durcharbeiten, und das ist das Spannende an diesem Platz, der Platz hilft uns dabei, diese Themen durchzuarbeiten, dann kommen wir nach einer Stunde, manchmal dauert es einen Tag, heil und neu wieder nach Hause. Also beide Wege sind unglaublich spannend für unsere Selbstreflexion. Mhm. Der Weg des wundervollen Ortes und der Weg des Ortes, die wirklich beklemmend und einengt, zuallererst auf uns wirken. Aber beides sind Orte der Transformation, beides sind Orte der Kraft. Also bewirken eine gewisse Kräftigung des Inneren.
Genau, und manchmal muss man durch ein Tal gehen, um wieder nach oben zu kommen.
Ganz genau.
Ganz genau. Ja, Kraftorte haben wir durch. Wollen wir den Andreas mal?
Aber gerne, ich freue mich.
Ja, der Andreas, der sitzt hier schon die ganze Zeit und hält seine Gitarre. Ja, Andreas, du spielst instrumental. Ja, Cannonball Rack von Merle Travis, was auch immer das ist. Wir lassen uns überraschen. Das ist jetzt dein Part, wir lauschen. Ja, vielen lieben Dank, Andreas. Also schon sehr speziell, habe ich so noch nie erlebt, erleben dürfen. Spannend, also du hattest auch richtig Spaß dabei.
Ja, hat man gesehen.
Ja, hat man gesehen. Ne? Und auch hier das Publikum, alle haben so ein bisschen mitgewippt. Also Dankeschön, also wirklich sehr, sehr schön. Ja, kommen wir gleich weiter zur Qualität Mutter Erde. Was ist das für dich, für euch, die Qualität der Mutter Erde?
Die Qualität von Mutter Erde, was wären wir ohne Mutter Erde?
Ja? Müll. Aber wir sind ja auf dem besten Weg dahin, Müll zu produzieren. Und,
ja. Also wir merken das, wir recherchieren ja ganz, ganz viel in Büchern nach den alten Geschichten, auch um unsere Bücher zu schreiben. Und wir merken das, wenn wir einen Tag nicht draußen waren. Das mag noch gehen, aber der zweite Tag nicht draußen an Mutter Erde, Mutter Natur, da geht es uns schon nicht mehr richtig gut. Ja? Mhm. Und gerade in dieser dunklen Zeit, die du vorhin beschreibst oder beschrieben hast, dass du fliehen möchtest, ja, wir brauchen Mutter Erde und eigentlich täglich. Das heißt, sei täglich eine Stunde draußen und wenn du das nicht schaffst, dann sei 3 Stunden draußen.
Ja? Das erzählst jetzt aber mal jemand, der Depression hat.
Ja, tatsächlich ist das
schwierig.
Ich gebe dir vollkommen recht, rauszugehen, sich zu aktivieren, überhaupt auf die Beine zu kommen, das ist nicht leicht. Ich möchte es anders formulieren, es ist schwierig, betont ja schwierig. Ich möchte sagen, es ist nicht so leicht. Und tatsächlich ist aber genau das Richtige, um die Symptome der Depression loszuwerden. Das heißt, es mittlerweile gilt als eine der besten Therapien, auch wenn du keine Lust drauf hast, dich in Mutter Natur zu bewegen. Hm. Und zwar möglichst ohne diese wunderbaren Gummisohlen, die wir hier ja, unsere Schuhe nennen. Albert Einstein oder Wolf-Dieter Stohr, der berühmte Ethnobotaniker, sagte, die gefährlichste Erfindung der Menschheit ist der Schuh mit Gummisohle. Weil es uns einfach von Mutter Erde trennt und den Austausch der freien Radikale von Körper und Erde ja, determiniert. Das heißt, prinzipiell sollten wir uns jetzt hier einfach mal ein wenig Erde reinholen, unsere Schuhe ausziehen. Ja? Und ihr, liebes Publikum, ja, also nutzt die Pullerpause, ich weiß, gibt's nicht, nutzt nach der Sendung ja, die Möglichkeit, einfach mal vor euer Haus zu springen, 15 Minuten barfuß zu gehen, absolut heilsam. Das heißt, wir versuchen, und versuchen heißt, dass wir es nicht jeden Tag schaffen, wir versuchen jeden Tag einige Minuten barfuß, auch im Winter, im Schnee, auf Mutter Erde zu sein, um einfach das zu spüren, was uns umgibt und was uns eigentlich heilt.
Mhm. Ja? Wir haben ja die Gummisohlen oder die Sohlen jetzt hier bloß drin an, weil der Teppich hier liegt.
Ja.
Weil draußen haben wir ja schon...
Genau. Ja, was ihr nicht wisst, ihr lieben Zuschauer, wir waren gerade vor der Sendung, Thomas und ich, noch 15 Minuten draußen barfuß tanzen. Ich wollte eigentlich so, wie es braucht, ist im Harz, ja, nackt um den Kultplatz tanzen. Hat er gesagt, das schickt sich nicht, dann guckt hier keiner mehr. Also haben wir gesagt, okay, also nur barfuß, ja, aber er konnte mich gerade noch so abhalten davon. Nein, tatsächlich, barfuß in Mutter Natur, jeden Tag.
Ja?
Jeden Tag.
Ja, Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und zum Beispiel meine Oma damals, die nach einer langen Krankenhausaufenthalt ist nicht mehr rausgegangen. Mhm. Ja. Und da hat ihre Schwester, die sind jeden Tag spazieren gegangen vorher, ne? Hat die zusammengeschissen, sagt sie, ich kann nicht. Ne? Dann haben wir ihren Rollator besorgt. Und irgendwann rief sie mich nach einer Woche an, sie war heute auf dem Friedhof. Ich sage, wie jetzt? Also ich kannte die Strecke, ne? Sagt sie, na, eine Strecke mit dem Rollator und eine Strecke mit dem Bus gefahren. Ja? Aber sie war wieder in Bewegung. Ja, und das ist manchmal braucht man halt so eine, ich sage jetzt mal, so eine Krücke, ne? Irgendwie was. Und wenn es bloß der Kumpel, die Freundin ist, die einen abholen, ja, und sagt, komm, und wenigstens mal so 15 Minuten oder irgendwie, ja, und das ist ja auch so, ich kann es ja wirklich auch so, viele wissen das, die halt jetzt nicht aus dem Bett rauskommen, ja, ich sag dann auch immer, ja, dann bleib halt einfach mal, vielleicht mal einen Tag liegen, ja, aber am nächsten Tag gehst du einfach mal raus und läufst einmal um die Laterne, ja, das ist wie Training, wie wenn du dich vorbereitest auf die Olympiade und dann gehst du den nächsten Tag, merkst du, das tat mir eigentlich gar nicht so schlecht, ne, das den nächsten Tag gehst du dreimal um die Laterne und irgendwann, ja, und das ist aber nicht immer nur der innere Schweinehund, das ist teilweise auch diese Erkrankung.
Die aber nicht besser wird, wenn ich es nicht tue.
Nee, hast du vollkommen recht. Ja, hast du vollkommen recht.
Mein Großvater, 96 Jahre ist er alt, jeden Tag geht der mit seinem Rollator eine Runde um den Block, wenn er gut drauf ist, auch bis zum Friedhof die Großmutter zu besuchen. Und das ist etwas, was ihm erstens Tagesstruktur gibt und zweitens die frische Luft und die Sonne, die er braucht, auch um geistig fit und rege zu bleiben. Also unglaublich wichtig. Einer meiner besten Freunde, gerade 90 geworden, Harald Watzek, hat tolle Bücher geschrieben in Thale über die germanische Mythologie. Der sagte letztens zu mir, Carsten, ich bin ein bisschen traurig. Jetzt mit meinen 90 Jahren schaffe ich keine 30 Kilometer mehr zu latschen. Ich schaffe nur noch 20. Müsst ihr euch mal vorstellen, mit 90 Jahren noch 20 Kilometer zu wandern und dieser Mann, weil er es täglich tut an der frischen Luft, ist geistig absolut präsent. Ist doch unglaublich. Ja? Und wie wunderbar ist das, wie gut fühlt es sich an, draußen im Stadtpark, wenn ihr keinen Wald habt, oder wirklich auf einem Kraftort zu stehen, du sagst musizieren oder zu tanzen, wie großartig. Und dort einfach mal die Klappe zu halten und ganz bewusst ein- und auszuatmen. Und nicht nur Sauerstoff, sondern stellt euch vor, dass das Lebensenergie ist. Nennt es Prana oder nennt es Glück oder Liebe oder atmet von mir aus auch Gott in jeder eurer Poren, ganz egal, wie ihr das nennt. Wow, wie gut tut das, einfach mal bewusst zu atmen. Und du merkst nach 3-4 Atemzüge an der frischen Luft, es geht dir besser. Nur durch Atmung. Ich habe mal was Spannendes gelesen. Wenn in Amerika jemand an Krebs erkrankt und der in eine Klinik kommt, dann kriegt er gar keine Therapie als erstes. Ich weiß es nicht, ich war nicht in Amerika in der Klinik. Die Idee von Wolf-Dieter Storr finde ich aber toll. Die bekommen eine Halskrause verpasst. Das heißt, die Patienten der Depression kriegen eine Halskrause verpasst, dass sie nur schräg nach oben gucken können. Ganz leicht, aber nur schräg nach oben. Und diese Haltung ist klassisch konditioniert mit guter Laune und ich trinke Sonne und ich genieße Mutter Natur. Nach 2 Tagen, so die Untersuchungen, die bisher stehen, haben die Menschen kaum noch Symptome der Depression. Aber das wiederum, ich will jetzt kein Ketzer sein, bringt der Pharmaindustrie leider keinen Cent. Halskrausen sind unglaublich schwer, ein zweites Mal zu verkaufen. Ja? Aber.
Naja, mit einer Sollbruchstelle schon. die ist ja seit 1989 auch bei uns im Osten gibt.
Sehr gut. Ja, das ist natürlich eine Idee, ja.
Also, das ist spannend. Also, ich habe mir das jetzt mal notiert. Das probiere ich mal aus. Also, eine stinknormale Hals. Du brauchst und keine... liegst dann im Bett und hast so eine leichte Neigung und guckst eigentlich, so genau. Wie wenn du jetzt, sage ich jetzt mal, laufen würdest und...
Richtig, so guck schräg nach oben.
Schräg nach oben.
Das macht einfach Stimmung. Schau mal, du kannst okay. nicht, ich zeige euch nachher mal ein Bild, das habe ich mitgebracht. Du kannst im Grunde nicht so in der Natur stehen und sagen, was bin ich scheiße drauf. Ist nicht so stimmig. Wenn wir Depression haben oder wenn wir lethargisch sind, dann sackt der Körper zusammen. Das heißt, eine bedächtige Körperhaltung ist klassisch konditioniert. Wenn wir uns so zum Beispiel etwas Neues erschließen wollen, einen Lerninhalt, ja. und so da hängen, dann sinkt einfach die Konzentration, es sinkt unser Leistungsempfinden. Mhm. Und alleine, wenn wir eine andere Haltung annehmen, ja, können wir uns besser auf neue Inhalte konzentrieren. Mhm. Das ist ein ganz, ganz alter Hut. Meine Partnerin macht das ganz gerne, wenn wir an der Paracelsus-Klinik Glücksunterricht geben. Ja. Sie ist Glückstrainerin und sie sagt, ziehst doch einfach mal 60 Sekunden die Mundwinkel nach oben. Ja. Macht das, ja, super, super. Ja, genau. Auch ihr im Publikum dürft das machen. Sieht unglaublich bescheuert aus, aber es sieht euch ja keiner da hinter den Bildschirmen. Ja. Haltet die Mundwinkel 60 Sekunden oben. Euer Körper schüttet nach ca. 60 Sekunden Glückshormone aus, denn der weiß ja nicht, dass ihr gar nicht gut drauf seid. Lächeln ist klassisch konditioniert mit guter Laune. Das heißt, die Glückshormone werden ganz automatisiert ausgeschüttet. Ja, du siehst schon ein bisschen glücklicher aus.
Ich habe heute Sendung. Ich habe tollen Studiogast, ich habe einen tollen Musiker, ich habe ein tolles Team.
Das passt manchmal alles.
Also,
ich habe in Merseburg, der Welthauptstadt
nach Barzogerode. Also ich habe ja heute Morgen schon das mit den Mundwinkeln gemacht. Ja, lachen, lachen. Schenke ein Lachen, sprühe es raus und du bekommst es zurück. Ja. Übrigens, immer der erste Sonntag im Mai ist Weltlachtag. Da kann man zumindest mal anfangen.
Oh, für die, die es noch nicht können. Gute Geschichte für euch. Ich habe eine gute Geschichte anhand von ein paar Bildern, wenn ich euch die nachher erzählen soll. Ich habe euch ja Bilder mitgebracht. Wir gucken einfach mal. Sag, ist es Zeit dafür oder wolltest du jetzt noch deine...
Nö, ich wollte nur noch mal eine zu, dann können wir gleich die Bilder machen. Ich sehe ja schon dieses eine hier die ganze Zeit. Wir haben hier so zwei Bildschirme stehen. Einmal das, was ihr draußen an den Bildschirmen seht, und einmal so ein paar vorbereitende Sachen. Das ist schon ein sehr, sehr schönes Bild, was ich da sehe, und freue ich mich schon gleich drauf. Ich habe dazu nur noch eine Frage. Ja. Qualität Mutter Natur. Mutter Natur, Mutter Erde? Mutter Erde gehört ja dann wahrscheinlich auch diese Kräutersache dazu. Und, also alles draußen, was die Natur in natürlicher, reinen Form ist.
Ja, auch nicht nur, nicht nur die Qualität der Erde, wo wir jetzt den Kraftort und die Erdung, also die Bodenhaftung, indem wir die Schuhe ausziehen nehmen. Ja. Oder nicht nur die Qualität der verschiedenen Elemente. Es gehört so viel dazu, wo es ja darum geht, in unsere eigene Natürlichkeit zurückzukommen. Das heißt, wir helfen durch das, was wir tun, durch die Wanderungen oder Vorträge oder Workshops, den Menschen in ihre Natürlichkeit zurückzukommen. Und da gehören auch natürlich gesunde Gemeinschaften dazu. Das heißt, wir sind ganz, ganz selten mit den Menschen allein draußen in Mutter Natur, sondern quasi in einer Gemeinschaft von 20, 30 Personen, die gemeinsam auf diesen Plätzen meditieren, die gemeinsam von ihren Erfahrungen erzählen, und damit potenziert sich eine Energie. Ja? Schau, wenn du alleine da sitzt, wie wahrscheinlich ist das, dass du in den nächsten 10 Sekunden lachst? Lacht aber einer, lachen bald zwei, lacht bald die ganze Gemeinschaft. Also das heißt, für die Natürlichkeit oder die Qualität von Mutter Natur gehört es nicht nur dazu, dass wir in der Natur sind, sondern auch, wir sind soziale Wesen.
Ja.
Dass wir auch in Gemeinschaften zurückkommen und in gesunden Gemeinschaften uns spiegeln, Freude haben, uns reflektieren können.
Hast du sehr schön gesagt, in gesunde Gemeinschaften gesunde zurückkommen.
Gemeinschaften. Ja, natürlich.
Ja, viele Menschen wünschen sich ja so Gemeinschaften. Mhm. Ne? Also so, man hat das, viele wandern ja aus. Ja? Mhm. Aber oftmals sind die Menschen auch gar nicht bereit dazu, sich selbst mal zu reflektieren. Also es fällt mir auf, wenn ich so unterwegs bin, dann wird es auch nichts. Ja, also es, ja,
man fängt muss schon immer mit uns an, ja?
Nee, also es ist wirklich so, ja? Also wo ich dann einfach sage, ja, also es ist ja auch die ganze Gesellschaft jetzt zur Zeit, ne? Es ist ja halt, ich finde das grauenvoll, weil wir haben nicht nur Rechte, wir haben auch Pflichten, um in einer Gemeinschaft vernünftig zu leben. Mhm. Ja, und ich finde immer, jeder bringt das ein, was er am besten kann. Ja? Ja. Und so funktioniert ein Team, eine Gemeinschaft. Ja? Und wenn du noch dazu sagst, in eine gesunde, zurück. Ja? Mhm. Es gab es ja alles mal.
Mhm. Ja, ja, gut. Nicht immer, also man möchte da ja auch nichts glorifizieren. Das Spannende an den Sagen finde ich, dass sie uns auch erzählen, wie es mal war.
Nee, ja? Ich meine das schon so, früher, so die Mehrgenerationshäuser, aber ja. Ich wohne ja selbst auch auf dem Land, ne? Du kannst ja gar nichts mehr anpflanzen, oder wenn du viel unterwegs bist, so wie ich, ne? Oder dir ein Tier halten, irgendwie so, ja. Früher war das eben, wenn da mal einer weggefahren ist, dann war ja wer da. Mhm. Ja, das meinte ich so mit Gemeinschaft, ja.
Definitiv, also mit den Lebens- und Wohngemeinschaften, da sind uns die Altvorderen ein Stück voraus, wenn wirklich viele Menschen quasi sich um die Kinder kümmern, die Kinder erziehen, die Großelterngeneration und so weiter und so fort. Nur neigen wir manchmal dazu, diese alten Werte ein wenig zu glorifizieren. Ne? Es gab, glaube ich, persönlich nur andere Probleme. Also stell dir vor, wie schön würdest du es empfinden, wenn du mit deiner ganzen buckligen Verwandtschaft heute auf engstem Raum zusammen
wohnen würdest? Nein, ich ja sowieso nicht.
Nee, ich bin da raus. Ja?
Ich bin da auch raus. Also,
wir haben eine sehr, sehr hübsche Vorstellung davon, was eine gesunde Gemeinschaft vielleicht war. Ich denke, damals gab es einfach andere Herausforderungen. Ich denke, es war nicht immer friedlich, wenn die ganze Familie miteinander und aufeinander saß. Ja? Es gab In der Sagenwelt wird es beschrieben, gewisse Rituale, die Pflicht waren, damit man gemeinsam überhaupt überleben kann. Ja? Mhm. Wie zum Beispiel der Weihnachtsfriede. Ja? Ja. Das heißt, es wurde vorher zu Gericht gesessen, es wurde vorher Recht gesprochen, sämtlicher Streit musste in der dunklen Jahreszeit stillschweigen. Denn ansonsten hast du in deiner Familie auf einem Wohnraum von vielleicht 20 beheizten Quadratmetern einfach nicht überlebt. Ja. Ja. Also es musste ein Frieden herrschen. Also wir haben sehr interessante Ideen, wie man früher gemeinsam lebte. Ja. Ich finde die Sagen spannend, weil im Grunde leben wir jetzt in der friedlichsten Generation und Zeit, die es jemals gab.
Noch.
Schon mal, ja, noch, mag sein, ja. Aber du kannst heute Abend nach Hause fahren. Die Wahrscheinlichkeit, dass du lebend zu Hause ankommst, ist relativ hoch.
Ja, ein guter Autofahrer.
Genau. Aber guck dir mal, in den Sagen wird es beschrieben, egal in welchem Jahrhundert, blätter einfach mal zurück. Ja, ein Jahrhundert, zwei Jahrhunderte, drei, 30-jähriger Krieg. Eine Fahrt von 30 Kilometern war ein waghalsiges Abenteuer, das du vielleicht nicht überlebtest. Ja? Also prinzipiell sind die friedlichen Zeiten jetzt. Und das ist das, was wir manchmal ein wenig verkennen, wenn wir 15 Minuten Nachrichten gucken. Ja? Also prinzipiell sollten wir jeden Abend zu Bett gehen und sagen, wow, vielen, vielen Dank, dass ich jetzt leben darf in diesen Zeiten, jetzt meine Meinung sagen darf, weil das Erzählen uns die Sagen war ja auch nicht immer. Vor 400 Jahren wäre ich für das, was ich heute erzählen möchte mit den Sagen, auf dem nächsten Scheiterhaufen in Merseburgs Innenstadt gelandet. Ja? Kräuter, die heilen, ich bitte dich, der Einzige, der heilt, ist der liebe Gott. Ja? Und wenn du, mein Freund, Schwermut in deinem Herzen trägst, dann hast du wohl einen Vertrag mit Urian, dem Höllenfürsten, bist du eingegangen. Ja, also wenn du eine Krankheit hast, mein Freund, hast du es einfach verdient. Dann hast du gesündigt. Warst du nicht oft genug in der Kirche und hast nicht genug gelöhnt. So sah das vor 400 Jahren noch aus.
Ja.
Gut, dass es Ablassbriefe gab.
Dal ministro degli esteri della Repubblica irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Du hast ein paar Bilder mit.
Ich habe Bilder mit.
Ja.
Also ist einfach entstanden auf einer unserer Wanderungen, barfuß draußen in der Natur. Wir geben Waldseminare, wo wir uns einfach in die Qualität von Mutter Erde, hast du ja gerade angesprochen, ja. Qualität, und in die Qualität unterschiedlicher Bäume einfühlen. Und wir müssen gar nicht viel über Bäume wissen, das ist das Spannende. Prinzipiell können wir die unterschiedliche Qualität der Bäume und Pflanzen erspüren.
Wo ist das?
Das ist an der Lauenburg, die Liebeslinde, neuerdings heißt sie auch Hexenlinde. Ihr seht da eine 450 Jahre alte Linde, die
krass.
Mitten in der Luft steht und uns einfach die Widerstandskraft, du hast vorhin Resilienz gesagt,
ja.
Die Widerstandskraft von Mutter Natur zeigt.
Lauenburg, ja. Ist das da nicht, wo die Fanta-Form ist?
Die
Fanta. Die früher Fanta-Form hieß?
Ja, unter dem Namen kenne ich es auch. Ja.
Ja, gut. Aber das ist die Lauenburg.
Ganz genau, das ist die Lauenburg.
Ich war noch nie da oben. Also,
dann lohnt sich das.
Ja,
also
ich sehe das gerade.
Da mal mit der Handpanne zu sitzen, ja, das ist also wirklich gigantisch. Und ihr seht an dem Bild vielerlei Dinge. Ja? Einerseits, wie wichtig das ist, gerade auch in Zeiten einer psychischen Krise, gut verwurzelt zu stehen in Mutter Erde.
Mhm.
Ja? Wir machen diese Übung ganz, ganz regelmäßig, dass wir uns mehrmals am Tag, ich mache das jeden Morgen unter meiner Trauerweide, dass wir uns in den Garten stellen, barfuß, und uns vorstellen, wir wären verwurzelt.
Mhm.
Und relativ schnell spürt man die Wurzeln und dann wachse ich mit jedem Atemzug gen Himmel. Und das machen uns die Bäume also wirklich gut vor. Die gucken nicht nach hinten und nach vorn und gucken nicht auf das, was schief läuft, sondern die sind ausgerichtet nach dem Licht. Ja, stell dir mal vor, wir könnten uns immer nach dem Licht, nach dem höchsten Prinzip ausrichten. Wir würden mit unseren Gedanken immer dort sein, wo die Zuversicht und der Optimismus wohnt. Ja? Wir wären immer dort, wo Helligkeit unseren Geist und unser Herz erfüllt.
Ja.
Genau. Eine ganz, ganz großartige Sache. Zoomt doch mal zurück auf die Linde, bitte.
Ja.
Genau. Die Qualität der Linde, ihr werdet es einfach erfühlen. Es ist der Baum, ach, der Liebe, freilich, wegen der herzförmigen Blätter. Es war die Tanzlinde, der Baum der Lustbarkeit, der Baum, unter dem Geschäfte ja, abgeschlossen wurden. Einfach ein Baum der Freude, des guten Geschäfts, einfach des Lebens. Ja? Und diese Qualität, die hat die Linde. Wenn du daran sitzt an ihr, dann bist du nach 15 Minuten, und du kannst nichts dagegen tun, einfach glücklicher als vorher.
Hm.
Versuch dich mal unter einer Linde zu streiten, es geht nicht. Jeglicher Streit verschwindet unter einer Linde und du brauchst nicht mal die Grundsätzlichkeiten der gewaltfreien Kommunikation und der Mediation beherrschen.
Mhm.
Schau mal, und das ist ein Holunderbaum, der Baum der Erdmutter Holle. Meine Großmutter machte das damals. Wenn die krank war, dann nahm die eine ihrer Ketten oder wie hier verschiedene Stoffbänder, schrieb ihre Krankheit auf das Stoffband, ging zu dem nächsten Holunderbaum und knotete ihre Krankheit daran, drehte sich um, ging ohne zurückzusehen und war gesund.
Naja.
Ja, genau. Und genau da hast du das Problem, lieber Thomas.
Ja.
Denn sie glaubte daran.
Ja.
Und wenn du daran glaubst, die Schulmedizin erkennt das als Placebo-Wirkung,
ja.
Dann funktioniert das tatsächlich.
Ja? Gibt ja dieses Sprichwort, Glaube versetzt Berge.
Ja, sieh mal einer schau. Ja? Mhm. Es gibt zig Untersuchungen zu Knieoperationen, ja, wo eine Versuchsgruppe richtig operiert wurde. Bei der nächsten Versuchsgruppe, die lagen quasi nur in Bewusstlosigkeit, dort hat man einen Schnitt getan. Es sah so aus, als wären die wirklich operiert worden. Und am Ende der Untersuchung kam heraus, bei beiden Gruppen funktionierte nach der Operation und nach der Schein-OP das Knie tadellos. Nach 6 Monaten wurde geröntgt, das Knie in optimalem Zustand, auch bei der Versuchsgruppe, die gar nicht operiert worden ist. Weißt du, was seitdem passierte? Es gibt 600% mehr Knieoperationen. Also man weiß, dass es klappt, alleine durch Geistheilung, alleine durch Glaube. Aber es scheint sich nicht zu rentieren, wenn wir diese Fähigkeit in unseren Grundschülern schon etablieren würden.
Also ich frage mich jetzt gerade, ob du heute nach Hause kommst.
Du, das ist mein Vorteil.
Du kommst an keinem Pharmaunternehmen vorbei.
Das ist mein Riesenvorteil. Schau mal, ich bin nur Sagen-Märchenerzähler. Ich erzähle doch bloß Geschichten. Ja? Das ist der Vorteil. Ich darf einfach sagen, was ich möchte. Am Ende war das einfach nur eine gute Geschichte, ja, über die wir uns einfach freuen. Ja? Ja. Das ist mein absoluter Vorteil, den ich genieße. Ja,
ja, das ist schön.
Jedem, der mich da konfrontiert mit und sagt so, uiuiuiui, das ist aber gar nicht die hundertprozentige Wahrheit, der kann es nachlesen. Aber im Grunde, was wären wir ohne gute Geschichten? Und meine Großmutter kannte nur diese Geschichte, dass der Holunderbaum heilt, die Krankheit, die Gicht und Wehrenwichte, die würden da am Aste hängen. Und dann würden die Virenwichte über das Geäst, durch den Stamm, durch das Wurzelwerk in den Kochtopf der Frau Holle fallen. Und abends kommt der Teufel und schmatzt die ganzen Krankheitsgeister weg. Und daran nährt er sich, der Teufel. Ja? Die Geschichte hat meine Großmutter erzählt. Und sie ist 95 Jahre alt geworden, hat sich bester Gesundheit erfreut. Einfach, weil sie daran glaubte, dass die Kräfte der Natur ihr helfen würden.
Ja, immerhin spricht was für sie. Ne? Man sagt ja auch, Rauchen ist schädlich. Und da sage ich immer, ich bin leider noch Raucher. Ich habe das Helmut-Schmidt-Syndrom. Ne?
Schau mal, dein Rauchproblem kannst du da abgeben, an der Buche.
Ja? Ja, schickst du mir die Koordinaten?
Ja, gerne, gerne. Es heißt, die Buchen sollst du suchen, kennst du bestimmt.
Ja, ja.
Vor Eichen soll man weichen, die Buche sollst du suchen. Wichtig ist nicht nur bei Gewitter, sondern vor allen Dingen bei Gewitter im Kopf. Das heißt, Menschen, die cholerisch veranlagt sind, die sich mit Zweifeln, Selbstzweifeln, martern oder Sorgen haben oder von gewissen Lastern nicht lassen können, sollen zur nächsten großen Buche gehen. Und wir haben solch eine Sorgenbuche. Zeig noch mal das Bild. Ihr geht also einfach in den Wald und schreibt eure Sorge. Zum Beispiel bei dir, du Lieber, schreibst Rauchen. Schreibst diese Sorge auf das Pergament, suchst dir ein Astloch in der Buche, steckst das dort rein und schon bist du die Sorge los. So funktionierte das damals nicht. Eure Kameramänner lachen nach jetzt. Ja? Es ist schade, dass ihr da nicht dran glaubt. Ja? Denn so funktioniert das mit der Sorgenbuche. Ja, du schreibst deine Sorge da drauf, also Gasrechnung. Schreibst du Gasrechnung drauf, rollst die Gasrechnung ab in die Sorgenbuche weg. Ja? Bundesregierung, ganz einfach, schreibst du Bundesregierung drauf, rollst die Bundesregierung ein, ab in die Sorgenbuche fort.
Ja. So viele Buchen gibt es ja gar nicht.
doof nur, dass unser Bürgermeister gesagt hat, nee, die Buche, die wird ganz krank. Ja? Wir können doch nicht die Buche mehr tragen lassen an Sorgen, als sie tragen kann. Hm. Also mein Freund, quid pro quo. Wenn du eine Sorge reinsteckst, nimmst du gefälligst eine andere Sorge wieder mit. Sorge gegen Sorge. Ja. Damals gab es einen armen Suderöder, der schrieb Armut auf das Pergament, rollte die Armut ein, brachte sie zur Sorgenbuche, steckte die Armut da rein, musste ja eine andere Sorge mitnehmen. Er zog keifendes Eheweib. Ja? Aber denkt er sich, ach scheiß was drauf, ja, ich darf das hoffentlich hier sagen in deinem Sender, ist ja egal, wenn ich reich bin, dann gehe ich halt mit meiner Frau mal in Merseburg shoppen. Da wird die schon wieder gut drauf sein. Mhm. Ich habe da noch viele Geschäfte hier.
Ich bin nicht von hier.
Na okay. Ja? Egal. Regie? Auf jeden Fall kam der nach Hause. Der kam nach Hause und anstelle seiner Lehmhütte eine dreietagige Villa aus der Gründerzeit. Boah, das hat geklappt. Ja, der legte seine Hand an die Türklinke, zog die Türe auf.
Wo warst du so lange? Das ist geil. Du hast es.
Hör mal, der hat mit der Kalfziege zu Hause keinen ruhigen Gedanken bekommen. Und am dritten Tag rollt der die Alte wieder ein, bringt die zur Sorgenbuche, ja, packt die wieder weg und zieht Hexenschuss. Hexenschuss. Ah, denkt er sich, ja, ist egal, wenn ich reich bin, dann kann ich mir die Arztrechnung leisten. Und wenn meine Frau zu Hause mich liebt, ja, dann sorgt sie sich doch gerne um mich. Hexenschuss, sag ich dir, ist gar nicht so. Oh, oh. Hexenschuss wollte er auch nicht haben. Hat er den Hexenschuss gleich wieder reingepackt und egal, was der zog, keine, aber auch wirklich gar keine Sorge, war besser als seine eigene. Hat am Ende die Armut wieder mit nach Hause genommen und weil er jetzt ausgesöhnt war mit der Armut, zog das Glück bei ihm zu Hause ein.
Ja.
Ja. Und da, wo das Glück wohnt, da ist der Wohlstand nicht weit weg.
Ja. Wobei man ja jeder für sich definieren sollte, was ist Reichtum?
Ja, freilich. Was ist Armut? Ja, freilich.
Ja, ja, ich glaube, wenn man glücklich ist mit wenig Dingen, dann ist man reich.
Ja, definitiv. Glücklich zu sein ist nicht alles zu haben, sondern wenig zu brauchen.
Ja, und okay. Ich habe festgestellt, man läuft, mit offeneren Augen, mit schärferen Sinn durch die Natur und sieht man da einen Apfel hängen oder da die Beere und so kann man sich auch nähren, vor allen Dingen gesund.
Und ein Apfel schmeckt doch erst richtig gut, wenn du mal Hunger hattest.
Ja.
Wenn du einen ganzen Tag lang gar nichts zu essen hattest, weil du es vergessen hast mitzunehmen. Und dann am Ende einen Apfel findest und den riechst. Ja. Oh. Oder mit richtig Durst einen Schluck Quellwasser.
Also ja, jetzt sollte ich mal Quellwasser trinken können heute, weißt du? Also ja, habe ich zu spät, aber ist Harzer Wasser, Wasser aus dem Harz.
Ja, ja. Woher? Rapportetalsperre?
Weiß ich nicht. Da stand Regenstein drauf auf der Flasche.
Ah, das gute Regensteiner, ja. Na dann?
Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine. Das ist bestimmt ein Stein, wo es immer viel drauf regnet, ne?
Nee, der Regenstein hat seinen Namen eigentlich von Reihenstein. Erzählt eine alte Geschichte, dass ein Krieger sich verdingt hatte bei einer wesentlichen Schlacht und sich etwas aussuchen durfte vom Kaiser. Das war der Krieg der Sachsen gegen die Thüringer. Und der Krieger sagte, diesen Stein, der dort in der Reihe steht, das soll meine Felsenfeste werden. Also eigentlich ist der Reihenstein, aus dem der Regenstein wurde.
Ah, ja.
Es gibt noch eine zweite These, dass es der Raginstan war. Mhm. Und der Raginstan hat was mit den ratgebenden Wesen zu tun. Mhm. Also man könnte es als Kraftplatz, als Sitz der Götter bezeichnen. Mhm. Und spannend auch, auf dem Regenstein gibt es einen alten Druidensitz und ein Sonnenheiligtum. Also nur mal ganz kurz nebenbei. Du hast vorhin gefragt, wann haben die Orte Kraft? Gibt es die richtige Zeit für einen Kraftort? Man muss sagen, ja und nein. Orte haben immer ihre Kraft, aber zu bestimmten Zeiten konzentriert sich die Kraft. Und so haben wir verschiedene Plätze im Harz wie den Kalenderstein. Dieser Kalenderstein in Wolfshagen zeigt über Peillinien, über die Sonnenauf- und Sonnenuntergänge all die Jahresfeste an, die wir heute feiern. Also über den Sonnenaufgang wird das Osterfest angezeigt, über den Sonnenuntergang das Weihnachtsfest. Und dieser Stein, der ist, man munkelt, ca. 4.500 Jahre so in dieser Form behauen. Also vor 4.500 Jahren feierten die Menschen schon diese Feste zu jenen Zeiten, die wir heute feiern. Das Ganze wird auch gespiegelt in dem Ringheiligtum von Pömmelte.
Ja.
Sagt ihr das was?
Ja, klar.
Genau. Ganz, ganz spannend. Also, die haben vor 4.500 Jahren ein Ringheiligtum aufgebaut, ähnlich wie Stonehenge, und haben Ein- und Ausgang ausgerichtet. Das heißt, wenn du in dieses riesen Ringheiligtum hineingehst und in der Mitte stehst, geht an 2 Tagen im Jahr die Sonne direkt am Eingang auf. Und die Sonne leuchtet dir direkt ins Angesicht. Und weißt du, was das für 2 Tage sind? Das sind Beltane und Samhain. Heute übersetzt die Walpurgisnacht und Halloween. Das heißt, die haben vor 4.500 Jahren ein Ringheiligtum gebaut, um die Feste Walpurgisnacht und Halloween zu feiern.
Halloween wird in Europa gefeiert?
Ja, ja, natürlich. Das waren uralte keltische Wallanlagen und wahrscheinlich vor dem Keltentum auch noch besetzte Anlagen. Also es ist mittlerweile alles archäologisch bewiesen. Die Anlage ist ja archäologisch komplett aufgearbeitet und anhand solcher Kalendersteine oder dem Kraftplatzort Regenstein kann man heute absehen, dass diese Feste, von denen wir meinen, sie wären aus Amerika zu uns eingeschwappt, dass die schon weit vor der Zeitenwende hier gefeiert worden sind.
Hast du jetzt noch ein Bild zum Thema Kraft?
Viele Bilder.
Nein,
auch vielleicht machen wir erstmal Musik.
Ja, ja. Ich würde auch sagen, der Andreas, der Hummel,
der ist schon freut
sich. Guck mal, der sich freut. Ist ja, das nicht schön? Nein, ich finde das schön, wenn so ein Musiker aufsteht, ne, die ganze Zeit sitzt er da, lauscht dir, uns und jetzt spielt uns wieder was. Auch wie es aufgenommen wird, finde ich.
Und es ist doch herrlich, wenn die Arbeit einem Spaß macht, oder?
Ja, ja.
Wie schön ist dann das Arbeiten?
Ja, Andreas, Mensch, ich kann gar kein Englisch. Du hast hier Melancholie, das kann ich, das ist nicht Englisch. Melancholie Nummer 1, eigenes Stück.
Ja.
Ah ja, sehr schön, sehr schön. Man sieht richtig die Freude, man hört sie.
Ja.
Sehr schön. Dankeschön, Andreas.
Mhm.
Danke. Ja, du hast noch ein paar Bilder für uns zu der Thematik und dann...
Ein paar Bilder, vielleicht könnt ihr mal drauf spulen auf das aktuelle Bild. Drauf spulen, ich komme noch aus dem Kassettenzeitalter,
merkst du? Ja, merke ich. Ja. Tonband.
Ja, genau. Ja. Also viele dieser alten Kraftplätze sind heute verteufelt.
Mhm. Ja?
Das heißt, wir, du hast vorhin die Teufelsmauer angesprochen, die Teufelsmühle, dieses... Abbild hier, das sehen wir an der Teufelsmauer in Wettersleben. Ist dort in Stein gehauen, an einer unzugänglichen Stelle. Und das gemahnt uns ein wenig, dass wir auf unseren eigenen Teufel oder auf unsere inneren Teufel Acht geben sollen.
Mhm.
Paracelsus sagte, die inneren Teufel, das wären die, zum Beispiel die Depression oder die Wut oder die Angst. Wenn wir diese Qualitäten unkontrolliert unser Sein ergreifen lassen, dann haben wir bald gar keine Kontrolle mehr über unseren Geist, über unser Selbst. Und darum sagt er, achtet darauf, dass ihr den Teufel im Blick habt. Und die Teufelsmauer, ich gucke mal, das möchte gerade nicht weiter. Also eigentlich versuchen wir auf den Bildern zu bleiben. Und mit etwas Freude gucken wir mal, ob das funktioniert. Da ist sie, die Teufelsmauer. Du sitzt wahrscheinlich da vorne an dem Königsstein, richtig? Also im Hintergrund, im Osten. Und der eigentlich interessantere Teil, aber mit einer Absperrung versehen, das ist die Stelle, an der hier vorne die beiden Personen wandern. Da steht ein alter Opferstein mit Runeninschrift.
Mhm.
Also es gibt ganz, ganz spannende Plätze im Harz. Heute... Viele von ihnen absolut unbegehbar und Gott sei Dank auch unauffindbar für den normalen Verkehr. Denn ansonsten wären sie auch überlaufen. Deswegen erzähle ich euch auch nicht, wo das hier ist.
Aber da ist ja auch so ein Teufelsgesicht, ne?
Naja, ja, man könnte das so ein bisschen in den Felsen deuten, richtig?
Ja, oder eine Hexe.
Genau.
Also es gibt wirklich
spannende Orte. Diesen zum Beispiel mitten am Wegesrand am Hoppelberg bei Langenstein. Ein Opfertisch, denn wenn ihr euch den genauer anseht, seht ihr, der ist komplett waagerecht ausgerichtet. Und die Peillinien auf dem Stein zeigen zur Sommersonnenwende und zur Wintersonnenwende. Sowohl Sonnenaufgänge als auch die Untergänge. Und wenn man den sich genauer anschaut, Schaut mal, dann findet man da gar eine Inschrift, eine Runeninschrift. Man könnte das, wenn man es möchte, ich erzähle natürlich nur Sagen und Märchen, das als Rune deuten oder als Odin mit Speer Gungnir. Das ist eine männliche Figur, daneben gibt es eine weibliche. Und dieser Platz könnte uns auffordern zu einem gewissen Ritual, nämlich zu dem. Das ist das, was wir vorhin angesprochen haben. Mhm. Verwurzelt in Mutter Erde, und zwar barfuß. Mhm. Ausgerichtet wie ein Baum gen Himmel. Mhm. Das ist eine Übung, die du 60, 70, 80 Sekunden lang bloß machen musst und wirklich merkst, wie eine neue Kraft durch deinen Körper schießt. Wenn du das jeden Morgen tust, dann wirst du merken, das wird dich ganz, ganz neu in den Tag geleiten. Durch eine einfache Übung, ich spule nochmal zurück, die auf den Felsen quasi, oh, das war zu weit, abgebildet ist.
Ja.
Also solche Plätze gibt es zuhauf in Mutter Natur. Mhm.
Wer ist das?
Genau, das ist meine wunderschöne Frau, die heute leider nicht dabei sein kann. Aber das Bild zeigt, wie wir Mutter Natur begreifen dürfen. Paracelsus sagt, die Liebe ist die beste Arznei. Wir haben gerade ein Buch geschrieben über Paracelsus. Das meint auch, dass wir Heilkräuter zum Beispiel nicht einfach aus dem Wald reißen sollen, sondern dass wir auch in das Heilkraut mit Liebe herangehen. Und vielleicht hört sich das etwas blasphemisch an oder auch übertrieben, dass wir es bitten sollen, sich herzugeben. Und erst dann, erst wenn wir unsere Natur, unsere Umwelt mit Liebe begreifen, so wie wir unseren Nächsten und uns selbst mit Liebe begreifen sollen, erst dann hätte die Natur die Heilkraft, die Wirkkraft, die Paracelsus in allem sah. Mhm. Ja? Das hier ist übrigens die Braunelle, wenn ihr das Foto euch mal anschaut. Heilpflanze und Blume des letzten Jahres. Eine hervorragende Pflanze, die wir zum Beispiel nehmen bei Erkältungskrankheiten. Mhm. Dann nehmen wir diese Pflanze einfach, gießen sie mit Wasser auf, haben einen Tee und am nächsten Tag geht es uns hervorragend. Ja? Gibt auch andere spannende Pflanzen, zum Beispiel Depression hast du vorhin angesprochen. Das hier kennt wahrscheinlich jeder. Jetzt bin ich gespannt. Du als Experte bei Depression.
Ja,
jetzt führe ich dich ein bisschen vor, ne? Das Johanniskraut.
Stimmt, Johann. Also, wie gesagt, ist alles wunderschön anzusehen. Ja. Ich weiß, was Johanniskraut ist. Hilft aber bei mir nicht.
Hast du probiert?
Ja, habe ich probiert. Aber
als Rotöl oder als Tee nur?
Als Tee.
Ja.
Aber ich kann mir das einfach nicht merken. Das ist nicht meins.
Ja.
Also ich brauche da jemand dazu, der sagt, so sieht das jetzt heute aus. Also ich habe auch mal so eine Kräuterwanderung schon mal mitgemacht, wo wir dann auch mit den Kräutern, die wir da gesammelt haben, dann auch hinterher gekocht haben. Mhm. Es war wunderbar. Es war ein wunderschönes Erlebnis. Erst diese Information, der Spaziergang, alles drum und dran, was ihr auch macht, Und hinterher waren zwar zwei Damen da, die haben dann schon vorbereitet und dann haben die mit den Sachen, die wir gepflückt, gesammelt haben, Speisen zubereitet. Mhm. Ja, also die hatten das vorher schon was gepflückt und die haben, was wir gepflückt haben, war dann wieder für die Nächsten. Mhm. Ja, das fand ich eine total spannende Idee, weil man, es war ja auch so, man hat etwas geschaffen. Mhm. Man hat was für seinen Körper getan, man hat etwas für seinen Geist getan, man hat etwas geerntet, gepflückt, wie auch immer man das benennen möchte, und hat sich da eine Speise draus gekocht. Und das ist halt einfach, wie du vorhin schon sagst, auch in der Gruppe, ne, in der Gemeinschaft, ist das natürlich mega.
Und ist das nicht glorreich, wenn du durch den Wald gehst und im besten Fall die Pflanzen erkennst? Ja? Und du dir quasi aus jedem Waldspaziergang auch was zu essen oder zu trinken mit nach Hause nehmen kannst. Das Johanniskraut ist übrigens ganz leicht zu erkennen. Ja? Die Blüten, wir schauen es uns nochmal an. Die Blüten sind relativ einzigartig in der Pflanzenwelt. Und wenn du dann dir die Blätter anschaust, die Blätter haben winzige kleine Löcher. Mhm. Wenn du die Löcher quasi durch die Sonne dir anschauen kannst, also guckst einfach gegen die Sonne, siehst die Löcher, dann ist es das echte Johanniskraut, das Hartheu. Ganz einfach, wie es zu diesen Löchern kommt, ja? Der Teufel.
Teufel.
Der Teufel. Der Teufel fand das überhaupt nicht gut, dass die Menschen ja, sich nicht mehr in ihr goldenes Buch einschrieben. Vorher, bevor die Menschen das Johanniskraut kannten, da waren die Scheiße was drauf. Richtig melancholisch gestimmt. Und wenn man so melancholisch gestimmt ist, verkauft man seine Seele schon mal dem Teufel. Ja? Aber nu haben die Menschen das Johanniskraut gekannt.
Ne, sagt der Teufel, da nehme ich meinen Dreizack und merze dieses vermaledeite Kraut einfach aus.
Mhm. Und wie der Dichter und Dichter auf das Johanniskraut zugekommen ist, da ward der Teufel immer kleiner und kleiner und immer kleiner. Dass er es am Ende nur geschafft hat, mit seinem Dreizack winzige Löcher in die Blätter vom Johanniskraut zu stechen. Mhm. Mehr konnte er nicht. So mächtig ist das Heilkraut, Johanniskraut, dass nicht einmal der Teufel dagegen ankommt. Und tatsächlich sagen alle Kräuterkundigen der Welt, dass das das beste Kraut ist gegen die inneren Teufel, gegen das, was wir heute Depression und Burnout nennen. Mhm. Wenn du mit dem Tee nicht so gute Karten ja, gehabt hast, dann probier mal das Rotöl.
Rotöl?
Ja, du kannst dir aus dem Johanniskraut, du pflückst einfach die Blüten des Krautes, ja, sammelst die Blüten in einem Bottich, der auch abschließbar ist mit einem Korken, übergießt die Blüten mit einem Öl, ganz gleicher Art, vollkommen Wurst, ja, das Öl, was du bevorzugst, und lässt es ca. 21 Tage stehen. Das Öl verfärbt sich relativ schnell, wird ganz rötlich, und nach ca. 3 Wochen ja, seihst du das Kraut aus, packst das Öl in eine dunkle Flasche, dass es länger haltbar ist. Und wenn du dann Migräne, Kopfschmerzen, Depression hast, ein Tropfen Rötöl an die Schläfe. Kriegst du auch aus der Apotheke zu kaufen, aber schöner ist es, mit Liebe in den Wald zu gehen, dich der Pflanze hinzugeben, sie zu bitten, dass sie sich hergibt. Das heißt, wenn du die Pflanze selber sammelst, wie du gerade sagst, selber dein Rotöl herstellst, hat eine ganz, ganz andere Kraft, als wenn du es dir einfach bloß kaufst. Also ein Tropfen Rotöl an die Schläfe zu reiben. Vorsicht, ihr Lieben, fragt bitte Arzt und Apotheker nach der Qualität, ob das okay ist für euch. Ja? Johanniskrautöl verträgt sich nicht mit jeder Krankheit. Also bitte ärztlich absprechen. Aber ich finde es genial.
Mhm. Okay. Ja gut, man kann ja vielleicht sagen, man kauft es erstmal, damit man die Depression überwunden hat, rausgehen kann und dann kann man die Zeremonie machen. Mhm. Mhm. Das finde ich eine gute Idee.
Oder aber noch besser, einfach, bevor ihr in die Apotheke geht, euch das kauft, geht auf die nächste Wiese, letztes Foto erstmal, ihr Lieben, und sucht euch dieses Kraut. Mausohr-Habichtskraut. Ich habe es vorhin direkt neben dem Studio gefunden. Mausohr-Habichtskraut erzählt eine wunderbare Geschichte von dem großen Reformator Martin Thomas Luther, wie schön, dass wir dich hier heute sitzen haben.
Ja, ja.
Der große Reformator. Wisst du noch, wie das damals war? 4 Tage.
Jeden Fall.
4 Tage bist du auf deinem alten Ackergaul nach Wernigerode geritten, ins Kloster Himmelfort. Weißt du noch, wie du drauf warst?
Scheiße.
Ja, sag ich doch. Richtig melancholisch gestimmt warst du. Der Arsch war wund. Mittlerweile wieder gut?
Ja.
Ja, ja, aber die Laune wirklich auf dem Tiefpunkt deines Lebens hat man einen Kräuterkundigen geholt. Und der Kräuterkundige, der gibt dir dieses Kraut und zwar etwa 1 Gramm. Und weiter erzählt die Sage, Martin Thomas Luther war auf dem orgiastischen Höhepunkt seines Lebens.
Orgiastisch?
Was orgiastisch. Ist das? Da hattest du schon mal einen Orgasmus und weißt du, was das meint?
Naja, es gibt so, ich wollte jetzt noch mal nachfragen, ich hatte schon mal mehr als einen.
Ah, ehrlich?
Ja, ehrlich, mal gut, mit Law. Und ich wollte jetzt.
Ja, gib mal Mausohr-Habichtskraut und gute Laune bei Google ein.
Ja.
Und dann erfreu dich daran, was du bekommst.
Ja.
Und das steht in jeder Wiese. Mausohr-Habichtskraut macht eine nebenwirkungsfreie gute Laune und hat keine Kontraindikatoren. Das heißt, es gibt, soweit der Wissenschaft bekannt und der Kräuterforschung, keine Krankheit, mit der es sich nicht verträgt.
Ja.
10 Blätter davon, etwa 1 Gramm, macht einfach eine gute Laune. Und dann kommst du sogar bis zum Kraftort.
Okay.
Ja, perfekt.
Nee, ich habe jetzt bloß noch nachgefragt, weil es gibt ja so Sprechwissenschaftler und ein Bekannter von mir, der hat das auch studiert. Und er sagte, Mensch, wenn du die da kennst, ich kriege da von meiner Arbeit da noch Mitschnitt vom Orgastieren. Ich sage, von was? Vom Orgastieren. Sag, was okay. ist denn bitte Orgastieren? Orgastieren ist, du stehst dort auf der Bühne und stellst dort verbal den Orgasmus nach. Ja. Deswegen frage ich
Willst
jetzt,
du das kurz mal demonstrieren?
Ich habe ja das nicht studiert. Ich habe das nicht studiert, aber wir können den Sebastian, der schaut sich das später an, der wird drauf reagieren.
Ja, sehr schön.
Der wird den Mitschnitt schicken.
Vielleicht ganz kurz, warum die Sagen und die Kraft oder bei der Kirche nicht gut ankamen, zoomt mal ganz kurz auf das Bild. Ihr seht jetzt hier was ganz Spannendes. Nee, ihr seht das noch gar nicht zu Hause. Genau, vielleicht sehen wir es gleich. Ja, super. Das sind so alte Kräuterbücher, die uns geschenkt wurden. Und in der Mitte seht ihr ein spannendes Buch, Volkserotik. Ja? Viele dieser Kräuter machen einfach gesund und wecken den Körper auf eine Art und Weise, wie es der Kirche nicht gefiel.
Ja? Ich habe das jetzt gelesen, Volkserotik, aber ich dachte, das kann da nicht stehen.
Ja, doch. Du musst wissen, Sagen und Märchen waren eigentlich keine Kindergeschichten. Ja, ihr seht hier das schlafende Dornröschen. Ja, ich weiß, sie hatte damals blondes Haar. Ich habe leider meine Tochter nicht blond färben können für dieses Foto. Wie wird Dornröschen munter?
Durch einen Kuss.
Ja, aber das ist eine Geschichte, Thomas. Das ist bloß eine Geschichte. In dem Originalmärchen von Dornröschen kommt der Prinz durch die Dornenhecke geritten, sieht das Dornröschen da schlafen. Schlaf mal, Dornröschen. Ja, ach super, der Prinz kommt näher und gibt dir einen Kuss, aber das Dornröschen pennt einfach weiter. Ja, schlaf mal noch. Er denkt sich, was ist denn hier los? Ja, ist doch alles in Ordnung. Küsst sie noch mal leidenschaftlich, sie schläft. Und auch beim dritten Kuss, den das Dornröschen verschläft, ja, denkt sich der Prinz, das ist ja unglaublich praktisch. Ja, und legt sich zu dem Dornröschen. In der Originalgeschichte, das darfst du übrigens aufwachen, wir spielen das nicht theatralisch durch. Ja? In der Originalgeschichte legt sich der Prinz zum schlafenden Dornröschen und Dornröschen wird erst munter, als er mit Zwilling in den Wehen liegt. Das ist das originale Märchen. Hör mal, das ist ja nicht besonders romantisch, dass der Prinz die schlafende Prinzessin lieb hat. Ja? Aber das war nun mal das Original. Also Sagen und Märchen waren eigentlich keine Kindergeschichten. Die Gebrüder Grimm kamen auch gar nicht gut mit diesen Geschichten an. Da wurden schlichtweg alle Erotikszenen rausgestrichen. Mhm. Gewalt durfte bleiben in den Märchen, ist ja für Kinder.
Mhm. Ja? Ja, klar.
Und dann kam 1812 Gebrüder Grimm Kinder- und Hausmärchen. Das heißt, vor den Gebrüder Grimm Sagen und Märchen, ja, quasi Playboy für Arme.
Okay, ja.
Ja, also... Genau, spannend also.
Ja.
Wie machen wir eigentlich weiter?
Wie machen wir jetzt eigentlich weiter? Ich habe 4 Fragen. ja, es ist sehr spannend. Wir müssen noch ein bisschen so auf die Uhr gucken. Aber ich hatte das als...
Wir überziehen einfach, oder?
Wir überziehen einfach. Wir machen weiter, bis wir fertig sind hier. Aber nein, ich habe so schon das Gefühl, dass es vielleicht im nächsten Jahr noch mal eine Sendung geben wird mit ein bisschen, wo man, sag ich mal, mit den ganzen Sachen ein bisschen tiefer geht, auch mit dem Reiki und was die Manuela da macht. Das würde ich für nächstes Jahr was basteln, was gucken, da werden wir dann auch nochmal in Kontakt treten. Du hast die ganze Zeit oder sehr oft Paracelsus. Mhm. Erwähnt. Paracelsus, den Namen kennt, glaube ich, fast jeder. Ja. Eine Paracelsus-Klinik hat jeder auch schon mal gelesen. Mhm. Wer war Paracelsus? Ich glaube, das wissen die wenigsten. Mhm.
Es ist schon spannend, dass wir kaum was über ihn wissen, denn Paracelsus gilt als berühmtester Arzt Europas. Ja? Manche sagen schlichtweg Wunderheiler. Eigentlich war er im 16. Jahrhundert ein einfacher Mann. Übrigens ist nicht mal klar, ob er überhaupt ein Mann war. Es gibt auch Ideen, dass er vielleicht weiblich war.
Das fängst du auch schon so an.
Ganz spannend, ja. Nein, ich möchte das nicht gendern, ja. Aber tatsächlich belegen einige Fakten, dass er vielleicht ein anderes Geschlecht haben könnte.
Carsten, ist ja auch eigentlich scheißegal.
Ja.
Es war ein Mensch. Es war ein Mensch.
Genau.
Ja.
Genau. Und zwar scheinbar ein ganz, ganz wundervoller Mensch, der sich auf Medizin verstand und auf etwas ganz, ganz anderes, als damals hinlänglich so gefordert war. Das heißt, er studierte beide Medizin in Ferrara in Italien, sagte aber, nein, das, was die alten Mediziner lernen, das kann im Grunde nicht das sein, was die Menschheit braucht. Und machte sich auf Wanderschaft. Paracelsus sagte, Wandern bringt mehr als alles, was in den Büchern steht. Ja? Denn die Mutter Natur würde zu uns allen sprechen. Hm. Er nannte das Signaturenlehre. Das heißt, er schaute sich die Pflanzen an und erkannte anhand des Aussehens der Pflanze, des Geschmacks, des Geruchs, erkannte er, wofür die Pflanze da war.
Okay.
In den Sagen wird erzählt, die Pflanzen sprachen zu ihm. Hm. Ja, sie sprachen tatsächlich zu ihm, aber halt durch das Aussehen. Hm. Und das ist ganz einfach zu erklären. Schau dir zum Beispiel das Johanniskraut an. Wir hatten das vorhin. Alleine diese Farbe vom Johanniskraut. Was macht dieses Goldgelbe mit dir?
Ja, Sonne.
Ja, natürlich.
Sonne. Wie die Bio-Zitronen hier drin. Ne?
Ganz genau. Es durchlichtet einfach, schon alleine über die Farbe, durchlichtet es unser Gemüt. Es gibt einen Stressforscher, John Kabat-Zinn. Der hat geschrieben, dass es genügen würde, sich etwas Natürliches 5 Minuten lang anzuschauen, das könnt ihr zu Hause mal machen, ne? Die nächste Zimmerpflanze oder tatsächlich den Baum, ja, wenn ihr aus dem Fenster schaut, 5 Minuten etwas Natürliches anschauen und unser Stresslevel sinkt um 50%. Was machen wir in unserer Pause, in der Mittagspause? Wir zappen auf dem Handy rum. Oder unterhalten uns mit unseren Kollegen über das, was in der Welt gerade schief läuft. Aber wir erden uns nicht und wir verbinden uns nicht mit der Natürlichkeit, die wir überall um uns herum haben. Das heißt, seine Idee war, fokussiert euch auf etwas Natürliches, entspannt den Blick, findet zurück zu eurer Atmung. Und alleine diese kleinen Rezepte, die würden bewirken, dass wir ein ganz anderes Selbstverständnis bekommen von Ruhe, von Glück, wie du vorhin sagtest. Ja? Also wirklich, es gibt geniale Methoden. Es ist ja auch uns vollkommen klar, wenn wir depressiv sind, wir tragen ja keine farbenfrohe Kleidung. Aber das wäre auch eine Möglichkeit dieser Krankheit, zumindest etwas abzuhelfen, indem wir anfangen zum Beispiel, ja, uns etwas mehr Farbe ins Leben zu holen. Oder Pflanzen mit einem besonderen Geruch wie den Rosmarin oder eben das Johanniskraut tatsächlich als Blumen, ja, ins Zimmer zu stellen.
Das ist auch eine coole Idee. Federn haben wir haben heute mal keine Blumen, ja, weil ich jetzt erfahren habe, Krokusse, ich hätte gerne so einen Krokusse, ich hätte die auch wieder hinterher eingepflanzt, aber die darf man nicht rausheben. Und deswegen habe ich die Federn mitgebracht, die so die Freiheit,
Leichtigkeit.
Die Leichtigkeit. Unser Dekorateur war heute auch sehr kreativ mit dem Hexenwesen.
Der hat mich schon gefreut.
Ja, nee, also hat er wirklich schön gemacht.
War übrigens ein ganz, ganz wichtiges Utensil der Hexen, weil damit unter anderem die Kultstätten von Schnee freigeschoben wurden. Das heißt, um gewisse Jahresfeste zu feiern, brauchte man ja quasi eine Feuerstätte. Und zum Beispiel zum 2.2., dem Fest Imbolc oder das, was wir heute Lichtmess nennen.
Ja.
Da sind die weisen Frauen auf die Kultplätze, auf die Kraftplätze gegangen und haben mit dem Besen den Schnee von der Fläche geschoben, um dort ein Feuer schichten zu können. Also das ist einer der Gründe, warum es einen Hexenbesen gibt. Es gibt noch einen anderen Grund, dass die Frauen damit zum Brocken geritten sind. Aber das ist etwas obszön und passt vielleicht jetzt nicht in dein Abendprogramm. Dann müssen wir noch mal ein Nachtprogramm machen, ja, um das zu erklären.
Ja, das, auch das können wir machen. Wie gesagt, wir machen ja auch noch Radio. Ja, dann können wir auch das mal da machen, also als oder als Hörspiel oder wie auch immer. Ja, du, wir müssen langsam, die Zeit wird langsam knapp für die Sendung. Sonst ist alles offen. Du hast, ihr schreibt Bücher, ihr macht Wanderungen, Paracelsus-Klinik, ihr macht Schulprojekte, ihr macht sehr viel in der Natur. Ihr lebt das, das spürt man, das merkt man. Bei euch kann man sich bestimmt auch, wenn ich so eine Schulklasse bin, sicherlich auch mal so eine etwas buchen, wo man einfach sagt, Mensch, die armen Betonkinder aus, weiß ich nicht, Magdeburg-Mitte, die brauchen jetzt mal ein bisschen Natur. Ja? Da seid ihr dann auch die Ansprechpartner. Weil früher, es war ja, wir waren Harze Bergtheater, ne? Aus Berlin kamen die. Das war ja früher, ist man ja, wir hatten ja nichts, ne? Wir hatten den Harz, aber sonst hatten wir ja nichts. Ne?
Ja, der Harz, der reicht ja im Grunde auch.
Ja, der reicht, der ist so facettenreich.
Genau.
Man findet euch, wenn man eingibt, im
Sagenhafter Harz findest du überall, Harz, Facebook, ne? Instagram, YouTube.
Genau.
Genau, haben auch eine Homepage, Sagenhafter Harz, ein bisschen veraltet, ja?
Ja.
Die entspricht nicht mehr den neuesten Kriterien, aber was soll's. Wir haben ja Wichtigeres zu tun, wie Bücher schreiben, ne? Wie du gerade sagtest.
Vor allen Dingen das Schöne ist, der Carsten hat mir davon erzählt, als er in dem Buch geblättert hat, schon mal vorgelesen hat, dass da jetzt auch sie drauf gekommen sind, dass man schwarze Farbe nimmt
auf
weißem Papier. Also ist also so war unser Einstieg heute. Ja. Da haben wir schon gelacht.
Also wir machen ganz, ganz viel mit unterschiedlichen Zielgruppen. Ja, von wir gehen eine Stunde in den Wald mit Erstklässlern und erzählen die Kräutergeschichten. Wir gehen aber auch bis zu 3, 4, 5 Tagen wandern mit denen. Das heißt, wie ihr das hier seht, das sind tatsächlich, du sagtest gerade, Betonkinder aus Magdeburg. Das ist eine Betonkindergruppe aus Magdeburg, tatsächlich. Zu einer Jugendweihegruppe. Und wir begleiten die Achtklässler quasi mehrere Tage und wir sagen denen, ey, wir gehen wandern. Da haben die Achtklässler richtig Bock drauf. Ja,
also richtig, glaube ich. Yeah,
so richtig Lust drauf. Und dann sagen wir, nee, pass mal auf, wird alles geil, wir machen das ja in eurer Ferienzeit. Und dann erzähle ich denen, ja, passt mal auf, ihr werdet stinken, ihr werdet schwitzen, ihr werdet die ätzendste Zeit eures Lebens haben, so richtig mit Abenteuer und Gefahren, Wildschweinen und Und dann sagen die allen Ernstes, Achtklässler haben Bock auf Abenteuer. Die lockst du nicht hinterm Ofen hervor, wenn du sagst, wir gehen mal 2 Stunden durch den Harz spazieren. Das heißt, wir nehmen die mit für ein paar Tage in den Harz. Ja? Und wir gehen mal zurück auf das Foto. Dann wandern wir natürlich los mit ihren dicken Marschrucksäcken.
Und natürlich, dass das also viel zu viel ist?
Ja, wir machen vorher eine Gepäckordnung. Ja? Ich sage denen maximal 10 Kilo. Aber die wissen natürlich, in der 8. Klasse wissen die alles besser.
Ja.
Man, es sind schon mal 20 Kilo drin. Ja? Das ist überhaupt kein Problem.
Ja, PISA-Studie, ne?
Genau. Und dann bauen wir uns abends solche Zelte, wie hier auf den Fotos zu sehen sind. Das war sehr, sehr witzig, weil die wirklich alle runtergerutscht sind, weil die wollten ja auch keine Zeltbautipps haben. Ja. Am Ende lagen quasi in dieser Behausung nur noch 2 statt 6 Jugendliche. Wir bauen natürlich keine Zelte auf, wir nehmen nur einen Tarp.
Ja. Ja.
Und wenn wir draußen sind, dann machen wir in eingefriedeten Gebieten mit einer Feuererlaubnis und allem drum und dran in einer offiziellen Feuerschale. Ansonsten macht man das natürlich nicht, ist ja klar. Ja. Machen wir ein Feuer und erzählen dort die Geschichten. Und dann gibt es Mutproben. Ja? Und vielleicht kennst du das, in der 8. Klasse hat man keine Angst. Welche 8-Klässler oder 10-Klässler kennt Angst? Ich nehme keinen Menschen mit, der keine Angst hat. Und das ist ganz spannend bei den Mutproben. Zum Beispiel, ich zeige euch mal das Bild. Gehen die in Höhlen hinein, natürlich ungefährliche Höhlen, ich kenne die alle. Und da werden sogar die größten Jugendlichen mit wirklich der ausgefeiltesten Klappe werden ganz klein und handzahm, wenn es plötzlich darum geht, alleine in eine dunkle Höhle reinzukriechen. Und dann passiert was ganz, ganz Spannendes. Selbst der Mutigste kommt während der Wanderung an einen Moment, dass er sagt, Carsten, das traue ich mir nicht.
Aber auch das ist ja gut.
Das ist richtig gut. Mhm. Weil das zuzugeben, dass man Angst hat, das ist wiederum total mutig.
Vor allen Dingen vor den anderen.
Ganz genau. Und so erlebt selbst der Schwächste, und der eigentlich Außenseiter ist, selbst der erlebt bei solchen Wanderungen, dass er gebraucht wird, dass er Kompetenzen hat, die kein anderer hat. Und dass selbst der Mutigste alleine nichts bewirkt. Und selbst der Mutigste der Gruppe, das Alpha-Tier, selbst dass das Angst hat.
Ja.
Und das kriegt man bei ganz, ganz einfachen Ritualen. Wir machen natürlich da nicht nur das Sagen erzählen, die Mutproben, sondern einfach auch gruppendynamische Spiele. Ich habe euch ein Foto mitgebracht von einem Kraftort. Wir schauen mal. Da stellen wir uns auf diesen Felsen und lassen uns rückwärts
in die
Gruppe der Klassenkameraden fallen. Dazu gehört eine Menge Vertrauen.
Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Das ist ja, ich habe das mal in so einem alten Zirkuszelt, wo so 5-Gänge-Menü gezaubert wurde, kam auf einmal der Kellner, sagte zu meinem Nachbarn, du stell dich mal hin, ich musste mich in die Mitte stellen und musste mich nach vorne und nach hinten fallen lassen.
Ja, spannend.
Das war richtig spannend, ja. Genau. Aber ich habe, also meinem Kumpel habe ich sowieso vertraut, ja. Aber dem habe ich gedacht, ja gut, der weiß, was er macht, ja. Aber das war schon eine Herausforderung, also, und ich finde das sehr wertvoll, dass man diesen Kindern das, sowas Wichtiges fürs Leben mitgibt. Ja, dieses Vertrauen, wahrscheinlich ist man in diesem Alter schon so weit, dass man sein Urvertrauen eigentlich schon fast verloren hat, beziehungsweise, dass man viel mit auf den Weg bekommen hat.
Wo soll es auch herkommen, sage ich jetzt einfach mal, wo soll das Urvertrauen herkommen, wenn unser Selbstbewusstsein, unser Selbstwertgefühl komplett abhängig ist von anderen Personen, von der Peer Group, von den Lehrern, die dir sagen, was richtig ist und was falsch und das auch noch bewerten, deine sportliche Note, dein künstlerisches Verständnis, dein Gesang. Wenn die Eltern dir vorgeben, was gut und richtig ist, wo soll das Gefühl für dich und dein Bewusstsein für dich herkommen, wenn die Welt da draußen dir sagt, wie du zu sein hast?
Genau.
Genau, und das machen wir im Rahmen unserer... Schau mal, unser Besen hat sich verabschiedet. Ich glaube, es ist Zeit für den Abschied.
Ja, das ist dein Zeichen. Also ihr wisst jetzt, wie es in den Harz geht. Die kommt heute doch nach Hause, weil er fliegt.
Ja. Genau. Was möchtest du noch wissen? Was darf ich dir noch erzählen?
Du darfst mir noch so viel erzählen, aber ich glaube, das kriegen wir heute nicht mehr in die Zeit rein. Matthias hat gerade schon gezeigt, noch irgendwie 5, 6, 7 Minuten. Der Andreas weiß, dass er jetzt seinen Abschiedspart gleich hat. Ich finde das total interessant, total spannend. Auch die Bücher findet man sicherlich auch auf eurer Seite. Ja. Und
wir haben eine geniale Auswahl, nicht nur von Sagenbüchern aus jeder Ortschaft im Harz, sondern quasi auch wirklich diesen Paracelsus-Schatz, von dem du vorhin schon erzählt hast, wo wir die Sagen dargestellt haben, des Wunderheilers und quasi Übungen, die Paracelsus zum ganzheitlichen Gesundwerden schon vor 500 Jahren den Menschen empfahl. Ja? Mhm. Und so haben wir die Kräutersagenbücher, die Glückssagenbücher, also alles, um wirklich mit den Geschichten auf ein anderes Sinn zu kommen und das Herz wieder zu öffnen, denn die beste Arznei ist die Liebe, wie Paracelsus so schön sagt.
Und nicht die Liebe, wie wir das heute suggestiert bekommen.
Ja, nicht die erotische Liebe.
Nicht die erotische Liebe, sondern damit ist eine andere Liebe. Und ich glaube, damit tun sie viel schwer.
Wir bekommen es ja auch nicht gelernt.
Genau,
nicht mehr. Also in anderen Kulturen, nennen wir zum Beispiel mal den Buddhismus, gibt es die Metta-Meditation. Ja. Metta bedeutet so viel wie Mitgefühl, mit Freude. Das heißt, Kinder trainieren das Glücklichsein.
Ja.
Aber genau das machen wir auch. Wir kommen in die Schulen, meine Partnerin ist ja Glückstrainerin. Das heißt, man kann mit ganz einfachen Übungen den Geist erziehen, so wie man den Körper trainiert. Mhm. Also quasi Meditation ist Fitnesstraining für die Seele, könnte man sagen. Und das zeigen wir den Kindern oder auch den Erwachsenen mit einem wachen inneren Kind.
Genau. Ich sage danke. Also wirklich vom Herzen, war sehr spannend. Ja, ich glaube, wir hätten jetzt noch, wir hätten wirklich bis morgen früh durchmachen können. Ja, weil es ist, ich finde es so wichtig. Man lernt hier, guck mal, man geht 10, 11, 12 Jahre in die Schule. Und wenn du so ältere Leute, so mein Alter oder so, noch älter, hörst, das habe ich mein Leben nie gebraucht, ne? Ja. Die Pi-Wurzel von 5 ziehen oder was weiß ich auch immer, was das da war. Ja? Aber das sind doch die Dinge, die wir brauchen, ja, um nicht erst dahin zu kommen, wo wir heute sind, in die Psychiatrie, in Krisen und so weiter.
Das ist unglaublich, wie viele Menschen psychisch krank sind in unserem Land. Das ist erschreckend leider. Ja?
Leider. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der Natur und dann mit deiner Partnerin.
Ja, ich hoffe.
Ja, mir hat's sehr gut gefallen. Wie gesagt, ich sag nochmal danke. Ich sag dem Team danke. Ich sag dem Andreas, dem Musiker, danke. Es war wieder eine sehr schöne Sendung. Andreas, dein Part. Ich sage danke. Bis zum nächsten Mal und tschüss.